von Ernteüberschüssen, Nachbarschaftskriegen und sagenumwobenen Mikrobrennereien. In der 5. Folge von der WeFree Dramcast widmen wir uns einer Brennerei, die wegen ihres unverkennbaren und charakteristischen Whiskys weltberühmt geworden ist. Hallo moin und herzlich willkommen zur 5. Folge von der WeFree Dramcast. Ich bin Philipp und heute geht es um eine Brennerei, an der sich die Whisky-Gemüter scheiden. Ähnlich wie beim englischen Marmite, bei Kaviar oder bei Austern gibt es auch beim rauchig-medizinischen Jodgeruch und Geschmack von Lefroy im Prinzip nur zwei Optionen. Entweder man liebt es oder man hasst es. Dazwischen gibt es relativ wenig. Und als ich 2009 bei der Premiere meines ersten Kurzfilms mich in meiner jugendlichen Naivität und meinem Überschwang dazu hinreißen ließ, mit dem Hauptdarsteller zusammen den teuersten Whisky, den es auf der Karte gibt, zu bestellen, hatte ich Glück, weil wir in Erlangen in so einer gutbürgerlichen Kneipe saßen und nicht irgendwie in einer angesagten teuren Whiskybar. Denn dieser teuerste Whisky, der da auf der Karte stand, war ein Lafroig 10. Und natürlich hatten wir damals überhaupt keine Ahnung, was das ist und was das heißt. Und haben uns vollmündig diesen bestellt. Und als wir dann davon getrunken haben, haben wir relativ schnell gemerkt, dass wir hier weit übers Ziel hinausgeschossen waren und uns ganz schön übernommen hatten. Weil mit dem, was da vor uns stand, konnten wir überhaupt nichts anfangen. Wir haben natürlich für Studenten teure 7 Euro oder 8 Euro für das Glas bezahlt und haben den entsprechend auch dann getrunken. Aber geschmeckt hat er nicht. Und heute, mehr als 10 Jahre später, ist es eigentlich genau das Gegenteil. Heute erinnert mich der Geruch und der Geschmack von einem Glas Lefroy an das Gefühl, wenn man völlig durchnässt und durchfroren aus so einem Herbstregenguss nach Hause kommt, aber nicht irgendwo nach Hause kommt, sondern nach Hause kommt in einen Steincottage, wo ein Kaminfeuer brennt und irgendwie Ledersofas rumstehen und das alles, dieses Gefühl und diese Gerüche, die man damit verbindet, das hat man alles in einem einzigen Glas Whisky. Man könnte also sagen, dass Lefroy eine, wenn nicht die eine meiner Lieblingsbrennereien ist. Und vor allem wirklich auch eine der wenigen Brennereien, bei der ich guten Gewissens behaupten kann, dass ich bis auf die super alten, ganz teuren Versionen alles probiert habe, was es so auf dem Markt gibt. Und entsprechend dann auch eine sehr gute, elaborierte Begleit-Dram-Empfehlung geben kann. Aber bevor wir zu der kommen und bevor wir uns der Geschichte und den Geschichten rund um die Brennerei widmen, möchte ich nochmal auf eine Frage eingehen, die natürlich in dem Zusammenhang immer sehr häufig gestellt wird, nämlich, was ist eigentlich rauchiger Whisky und wo kommt dieser Rauch im Whisky her? Generell ist es so, dass wir jetzt in der 5. Folge quasi 4 Folgen Grundkurs Whisky abgeschlossen haben. Gerade heute jetzt in der 5. Folge werde ich sehr häufig auf Themen zurückgreifen, die in den vorhergehenden Folgen irgendwie schon besprochen wurden. Und so fangen wir jetzt im Prinzip, wenn wir darüber sprechen, wie kommt der Rauch in den Whisky, auch mit dem Vorwissen an, das ich in der ersten Folge schon angesprochen hatte, nämlich, wie wird Whisky überhaupt hergestellt? Nämlich aus Getreide, Scotch Single Malt Whisky, natürlich aus Gerste. Und warum? In diesem Getreide, in dem Korn, befindet sich Stärke und Stärke besteht aus diversen Zuckerverbindungen. Also ich will jetzt nicht zu viel in die Chemie abdriften, weil ich es ehrlich gesagt selber nicht so richtig verstehe. aber das sind diese Einfach- und Mehrfachzuckerverbindungen, also irgendwie, ne, das sind die immer diese Endung Ose in sich tragen, also Glucose, Fructose, Maltose, Saccharose und wie sie alle heißen. Also diese verschiedenen Zucker. Und diesen Zucker brauchen wir ja, weil man ja bei der Vergärung aus Zucker und Hefe Ethanol und Kohlendioxid bekommt. Und das Ethanol wollen wir ja, weil wir das dann destillieren können und aus ein kleines bisschen Alkohol ein großes bisschen Alkohol machen können. Das so ganz, ganz grundlegend. Und bei der Gerste, das hatten wir ja auch schon erwähnt, ist es ja nun so, dass die Gerste, dass das Gerstenkorn von dieser Schale geschützt wird, weshalb das Gerstenkorn, die Gerste für die Schotten so wichtig war. Ihr erinnert euch, ne, weil die dann nicht verrottet und so weiter. Aber wenn wir jetzt an die Stärke in diesem Korn rankommen wollen, dann müssen wir diese Schale öffnen. Und diese Schale öffnet man, indem man die Gerste einweicht, also zum Keimen bringt. So ein bisschen wie jetzt an Ostern, wenn man die Ostersträuche, diese abgeschnittenen Zweige kauft und in Wasser stellt und dann wartet, dass die Blüten aufgehen. Genau das macht man im Prinzip mit der Gerste. Man macht die nass, dass die Gerste denkt, es ist Frühling und fängt an zu keimen und diese Schale geht auf und es fängt so langsam an, daraus zu sprießen. Und dann komme ich an die Stärke, die da drin ist, ran. Und dieses Feuchtmachen, Aufweichen, das nennt man in der Whiskyproduktion Steeping. Und dieses Steeping geschieht in Zyklen aus Nassmachen und Trocknen. Das heißt, macht jede Destillerie für sich selber. Und es ist auch super kompliziert. Irgendwie sowas wie 7 Stunden nass, 10 Stunden trocknen, 9 Stunden nass, 7 Stunden trocknen, 7 Stunden. Also es geht immer so hin und her und es ist abhängig von der Temperatur und von der Feuchtigkeit im Raum und so weiter und so fort. Und wie gesagt, jede Destillerie macht das für sich selber, je nachdem, wie weit sie das Korn haben will. Die Kunst dabei ist aber, dass dieser Keimprozess nicht zu lange stattfindet, weil wenn ich zu lange das Korn keimen lasse, dann wird zu viel der Energie, die ja in Zucker und in der Stärke gebunden ist, dafür verwendet, um das Korn zum Treiben zu bringen. Das will ich aber nicht. Ich will ja die Stärke nutzen, um Whisky daraus zu machen. Das heißt, wenn ich zu lange warte, dann kriege ich nicht mehr so viel Stärke daraus, weil die meiste Energie eben schon verbraucht wurde, um zu keimen. Das heißt, ich muss an einem ganz, ganz bestimmten Punkt diesen Keimvorgang stoppen. Und dieser ganz bestimmte Punkt, den bestimmt auch wieder jede Brennerei für sich selber. Manche machen das nach 4 bis 5 Tagen, manche nach 6 bis 7. Aber diesen Punkt, das Stoppen des Keimens, kann nicht durch Lufttrocknung geschehen, weil das dauert zu lange und es ist zu ungenau, sondern das muss ich mit einem Schlag sozusagen machen oder zumindest relativ schnell durch Wärmezufuhr und Trockenheit. Und früher ging das nur durch Rauch, durch warmen Rauch. Und weil man, wie ich das auch schon in der 2. Folge, glaube ich, war das, wo es darum ging, um die Torffelder, die es durch Schottland verteilt gibt. Und diesen Torf, den konnte man sehr gut verbrennen. Und mit dem hat man auch die Häuser geheizt, zum Beispiel in der Mangelung von Holz, das es hier und da nicht gab, sondern nur eben Torf. Das einzige Problem an diesem Torf ist eben, dass dabei sehr viel Rauch entsteht. Und was in so einem Kamin bei mir zu Hause vielleicht blöd ist, wenn der raucht wie verrückt, das finde ich aber bei der Whiskyherstellung gut, weil genau dieser warme, trockene Rauch, der ist sehr, sehr gut dafür, um meine nasse, gekeimte Gerste wieder zu trocknen. Und in diesem Prozess bringen wir oder der Maltman den Rauch in das Korn, den wir später, wenn wir das destillieren, immer noch da drin haben, also diese Aromen, diese Phenole. Und je nachdem, wie lange ich das im Rauch lasse, desto mehr rauchig wird am Ende auch mein Whisky. Es gibt Brennereien, die lassen das nur ein paar Stunden im Rauch, so bis es halt wirklich gerade trocken genug ist. Und es gibt Brennereien, die lassen das mehrere Tage in dem Rauch liegen und dann habe ich halt einen sehr, sehr, sehr rauchigen Whisky. Und für diesen rauchigen Whisky ist vor allem die Insel Isla berühmt. Und auf dieser Insel befindet sich auch die Brennerei, über die wir heute sprechen, nämlich die Lefroig Distillery. Und weil die Lefroig Distillery so bekannt ist für ihren ganz typischen, ganz charakteristischen Rauch, melzen die auch noch relativ viel selber vor Ort. Das Problem bei den modernen Brennereien ist, dass die so viel Whisky produzieren übers Jahr, dass die diese Menge an Gerste vor Ort überhaupt gar nicht mehr bewältigen und melzen können. Deswegen wird es in großen Fabriken gemacht und die kaufen dann nur noch das gemälzte Malz ein und verarbeiten das weiter. Lefroig versucht aber, so viel wie möglich, das sind ungefähr 20% der Gerste, die sie brauchen, noch wirklich vor Ort zu melzen, weil ihr Kiln, also der Rauchofen, in dem die Gerste getrocknet wird, in Lefroig ganz bekannt ist und wohl auch so bekannt und einzigartig, dass dieser sehr bekannte charakteristische Rauchgeschmack, dieses phenolisch-medizinische, jodähnliche Rauchgefühl-Geschmack, den man bei Lefroig hat, der soll aus deren ganz bestimmten, ganz besonderen Kiln, also ihrem Rauchofen, kommen. Und deswegen versuchen die so viel wie möglich selber noch dort zu melzen. Und so produziert Lefroig jedes Jahr ungefähr 3 Millionen Liter Whisky. Damit ist sie nicht die größte Brennerei auf Isla, das ist nämlich Coolila mit 6,5 Millionen Liter. Aber sie ist mit Sicherheit eine der bekanntesten, wenn nicht die bekannteste. eine andere Brennerei auf Eiler, die aber auch sehr bekannt ist, oder die anderen beiden, die vor allem sehr bekannt sind, sind Ardbeg und Lagavulin. Und wie es der Zufall so will, sind diese Brennereien genau neben Lothroig. Also es ist quasi eine Straße, das hatte ich ja auch schon mal in einer anderen Folge kurz angeschnitten. Es ist eine Straße am Südufer von Eiler, die ist 5 Kilometer lang, und da sind nebeneinander aufgereiht Lothroig, Lagavulin und Ardbeg. Und Lagavulin ist wirklich von Lothroig nur 1,5 Kilometer entfernt, also da kann man in 20 Minuten von der einen Brennerei zur anderen laufen. Und bei so nahen Nachbarn ist natürlich vorprogrammiert, dass es zu nachbarschaftlichen Streitereien kommt. Und ich kann euch schon mal versprechen, in der Geschichte von Lothroig spielen diese Streitigkeiten mit Lagavulin eine ganz schön tragende Rolle, zumindest am Anfang. Jetzt haben sie sich wieder eingekriegt und sind Kumpels auf der ganzen Insel, sind alle Brennereien sehr gut miteinander befreundet und passen aufeinander auf. Aber vor 100 Jahren, sag ich mal, da sah das noch ganz anders aus. Bevor wir uns aber jetzt der Geschichte und den Geschichten um die Brennerei widmen, hatte ich ja vorhin schon mal kurz angekündigt, müssen wir uns ja vorher nochmal einen Begleitram aussuchen. Und weil ich von Lothroig schon so viel probiert habe, kann ich diesmal auch eine sehr differenzierte und ausführliche Empfehlung geben. Je nachdem, ob ihr überhaupt schon mal einen rauchigen Whisky getrunken habt oder einen Lothroig oder eben, was diese rauchigen Whiskys angeht, noch im Anfängerstadium euch befindet. Ich bin zwar ein großer Fan von Lothroig, aber ich bin ehrlich gesagt kein großer Fan von der Standard 10-Jahres-Abfüllung. Eigentlich wird die ja auch immer so für die Lothroig-Anfänger empfohlen. Der Meinung bin ich aber nicht so richtig. Was ich für Einsteiger wirklich empfehlen würde, für Leute, die noch nie Lothroig getrunken haben und den das allererste Mal probieren wollen, ist der Quarter Cask. Der Quarter Cask ist gewissermaßen so eine Art Ur-Lothroig, der ist also noch relativ jung. Dadurch, dass er in Quarter Casks gefinished ist, also das sind recht kleine Fässer, hat er doch sehr viel Süße von dem Holz und sehr viel Holzeinfluss und dadurch auch so eine leichte Bananennote, von der man nicht so richtig weiß, wo sie herkommt. Und es ist im Prinzip so ein schöner, kompakter Lothroig, um den kennenzulernen. Schön rauchig, schön süß, perfekt für Einsteiger eigentlich. Für ein bisschen Fortgeschrittene oder sagen wir mal, wer den Quarter Cask mag, wer rauchige Whiskys schon kennt und mag, der kann mal den Triple Wood probieren. Der ist nur unwesentlich teurer gegenüber dem Quarter Cask und hat noch so ein Oloroso Sherry Finish dabei. Das heißt, der ist noch ein bisschen komplexer, noch ein bisschen süßer, und durch diese drei Holzsorten, die sozusagen Einfluss auf den Whisky genommen haben, kann und sollte man sich mit ihm schon ein kleines bisschen mehr beschäftigen, um die Feinheiten und so rauszuschmecken. Und noch krasser wird es dann bei dem Lore. Der ist noch ein bisschen älter. Da ist auch ein 21 Jahre alter Lothroig mit eingeflossen. Und der ist ähnlich dem Triple Wood, aber noch komplexer, noch feiner, weil er eben älter ist. Aber der ist wirklich schon für eher etwas Fortgeschrittenere. Grundlegend würde ich sowieso sagen, greift man lieber zum Triple Wood, weil der Unterschied zwischen dem Lore und dem Triple Wood meines Erachtens nach jetzt nicht so eklatant groß ist. Der Lore kostet nämlich ungefähr das Doppelte vom Triple Wood, und das gibt der Geschmack meines Erachtens nach nicht wirklich her, diesen Unterschied. Und die Rauchwhisky und vor allem Lothroig Fortgeschrittenen, die greifen natürlich zu den fassstarken Flaschen. Und als ich damals bei Lothroig selber den 10 Jahre alten Fassstärke, also den 10-Year-Old Cask Strength, probieren durfte, wollte ich eigentlich nie wieder irgendwas anderes trinken. Der ist allerdings wirklich ein bisschen schwer zu kriegen. Der wird in Batches abgefüllt, also das heißt in Chargen, und da gibt es, glaube ich, wirklich nur eine Charge pro Jahr. Aber wer an die irgendwie gut rankommt und die mal probieren kann, der sollte das auf jeden Fall machen. Das ist 58-prozentige Lothroig-Wucht, wie sie aus dem Fass kommt. Rauchig, süß, malzig. Und im Prinzip schon eine Art Lothroig-Experience. Gut, aber genug des diesmal sehr ausschweifend ausgefallenen Vorgeplänkels. Kommen wir zur Geschichte und zu den Geschichten von Lothroig. Und wie schon gesagt, ich hoffe, ihr habt in den letzten Folgen gut aufgepasst, denn jetzt wird an einige Themen angeknüpft. Ihr erinnert euch nämlich sicherlich an den verräterischen Daniel Campbell aus der Folge 2, der bei den Mauld Riots sich nicht auf die Seite seiner Schotten gestellt hat, sondern die verraten hat. Dann haben sie sein Haus demoliert und er hat eine Entschädigung von der englischen Krone bekommen und hat sich von dieser Entschädigung die Insel Eiler gekauft. Und ziemlich genau 100 Jahre später ist der Enkel von Daniel Campbell, nämlich Walter Frederick Campbell, der Laird of Isla. Natürlich, ne, wenn Daniel die Insel gekauft hat und der Lord der Insel damit ist und es dann immer weiter vererbt, dann ist es irgendwann halt Frederick. Und der Frederick ist aber ganz im Gegensatz zu seinem Opa ein sehr cooler Typ. Der sieht es nämlich zu der Zeit, ihr erinnert euch, mit den Steuern war das nicht so einfach. Der sieht das aber mit den Steuern und mit den Schwarzbrennern und so, das sieht ja alles nicht so eng. Und sagt, ja, dann brennt ihr da mal, es hilft ja dem Handel und es hilft der Bekanntheit der Insel und es ist alles cool. Und so kommt es auch, auch da erinnert ihr euch an eine der vorhergehenden Folgen, dass sich eben an dieser Südseite 12 Brennereien angesiedelt hatten und über die ganze Insel verteilt noch viel, viel mehr. Aber wie kommen wir denn jetzt zu Laphroaig? Also, zu Beginn des 19. Jahrhunderts pachten zwei Farmer, ihr erinnert euch wieder an den Begriff Farmer in Anführungsstrichen, zwei Farmer, die Brüder Alexander und Donald Johnson, ein Stück Land von Walter Frederick Campbell, um dort Rinderzucht zu betreiben. Ja, die zwei haben wirklich am Anfang vorgehabt, wirklich Rinder dort zu züchten. Ihnen wurde auch ein Stück Land zugeteilt und dieses Stück Land hieß Laphroaig. Und wo der Name Laphroaig herkommt, weiß man heute nicht ganz genau. Man geht aber davon aus, dass es sich aus einem Teil Gälischem und einem Teil Altnordischem zusammensetzt. Und auch da seht ihr wieder die Zusammenhänge, die ich auch in der ersten Folge schon mal kurz angerissen hatte, dass die Wikinger schon immer im Clinch mit den Schotten waren und dabei die Insel und die äußeren Hebriden eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Und den Einfluss der Wikinger in diesem Bereich erkennt man einfach daran, dass ganz viel sprachlich immer noch dort vorhanden ist. So wie eben im Namen Laphroaig. Da setzt sich nämlich, wie gesagt, zusammen aus dem gälischen Lag, also Mulde oder Senke, und dem altnordischen Breidervik, breite Bucht. Und zusammen ergibt es die Senke an der breiten Bucht oder die breite Senke an der Bucht. Okay. So, und wie gesagt, die beiden Johnsons hatten wirklich vor, dort Rinder zu züchten. Aber um Rinder zu züchten, muss man natürlich deren Futter anbauen. Und in dem Fall ist es natürlich Gerste, weil auch für Rinder sehr nahrhaft und in Schottland wächst ja nichts anderes. Und der Gersteanbau funktioniert ganz gut, weil, ihr erinnert euch auch, der Opa von Walter Frederick, nämlich der Daniel Campbell, hatte die Landwirtschaft dort revolutioniert. Und das führte dazu, dass die Landwirtschaft dort sehr gut funktionierte und dass halt Getreide sehr gut gewachsen ist. Und weil das da alles so gut wächst, kommt es dazu, dass die Johnsons irgendwann mal mehr Getreide übrig haben, als sie zur Verfütterung an ihre Rinder überhaupt brauchen. So, und was machen sie jetzt damit? Wegschmeißen ist ja keine Option, so geht man nicht mit Nahrung um. Also denken sie sich, probieren wir das doch auch mal, was die alle hier um uns rum machen. Machen wir doch aus der Gerste auch mal Whisky. Und der erste Versuch gelingt so gut, dass sie das sehr gut verkaufen können und kriegen sehr gutes Feedback dafür und merken relativ schnell, na warte mal, wir können mit diesem Whisky brennen viel mehr, viel schneller, viel besser Geld verdienen, als wenn wir unsere Rinder züchten. Also werden sie relativ schnell vom Rinderzüchter zum Whiskybrenner. Offiziell gründen sie dann 1815 eine kleine Distille unter dem Namen D. Johnson & Co. Manche Quellen behaupten aber auch, dass es 1810 schon dort an der Stelle eine Distillerie gab, was ja genau in das reinspielt, was ich gerade gesagt habe. Also die haben viel früher schon Whisky gebrannt und haben dann einfach 1815 gesagt, gut, jetzt offiziell hier Laphroaig Distillery bzw. D. Johnson & Co. Gut, und das Whisky-Brenngeschäft läuft auf der Insel eigentlich ganz gut. Aber Alexander hat irgendwann keine Lust mehr, entweder auf die Insel oder auf den Whisky. Man weiß es nicht so richtig. Auf jeden Fall verkauft er seinen Anteil an seinen Bruder Donald für sage und schreibe 350 Pfund. und emigriert nach Australien. Donald ist damit also der alleinige Inhaber der Brennerei. Und dann kommt es 1847 zu einem genauso tragischen wie bemerkenswerten Unfall. Donald fällt nämlich in einen Bottich mit, naja, einer Vorform von Whisky. Also Whisky, der noch nicht ganz fertig ist. Ich würde jetzt mal, es ist, man findet es nicht genau beschrieben in den Quellen. Wie ich es so verstanden habe, ist es entweder die Wash oder die Mash. Aber wie gesagt, ganz genau weiß man es nicht. Es ist ja auch jetzt nicht so wichtig. Er fällt in irgendeinen Bottich und ist tot. Und jetzt kommen wir so langsam, obwohl wir nichts mehr mit Königshäusern zu tun haben, wieder in diese Erbschaftsnummern, die wir aus den vorherfolgenden kennen, wo es immer darum geht, wer ist der rechtmäßige Erbe und wer ist der rechtmäßige Throninhaber. Und genau so ist es jetzt hier auch, denn Donalds Sohn Dugald ist erst 11 und kann natürlich mit 11 Jahren schlecht eine Brennerei übernehmen. Also geht die Brennerei erstmal an John Johnston, den Onkel von Dugald, und Walter Graham, einem Spirituosenhändler aus Glasgow, der gleichzeitig aber auch der Besitzer der Lagavulin Distillery nebenan ist. Und Graham merkt relativ schnell, dass der Lafroy schon eigentlich ein bisschen geileres Zeug ist als das, was er bei sich da in Lagavulin brennt. Und als 10 Jahre später Dougal dann alt genug ist und die Brennerei übernimmt, hat sich daraus aber fast schon so ein bisschen Problem entwickelt. In der Zwischenzeit war Lagavulin nämlich von einem anderen Geschäftsmann aus Glasgow aufgekauft worden und dieser war James Mackie. Und James Mackie war Whisky-Blender, das heißt, er hat Whisky von unterschiedlichen Brennereien gekauft, hat die miteinander verschnitten und unter einem neuen Label weiterverkauft. Und den Clou, den Mackie jetzt hier gemacht hat, ist, er hat den sehr beliebten und geschmacklich sehr charakteristischen Lafroy von den Nachbarn von Lagavulin aufgekauft zu sehr, sehr großen Mengen, hat den mit dem etwas billiger produzierten und nicht ganz so guten Whisky, den er in Lagavulin selber gebrannt hat, verschnitten und hat diesen Verschnitt dann als White Horse verkauft. Und dieser White Horse Blend kam offenbar sehr gut an und hat sich immer mehr größerer Beliebtheit erfreut. Und Dougal, der nun also alt genug ist, kommt in das Unternehmen Lafroy rein und findet das natürlich so semi-gut. Auf der einen Seite ist es natürlich ganz gut, weil er kriegt seinen Whisky los und er kriegt Geld dafür. Auf der anderen Seite ist es nicht so gut, weil James Mackie sehr viel von seinem Lafroy kauft, aber für die Mengen, die er kauft, nur relativ wenig bezahlt. Hinzu kommt, dass der charakteristische Lafroy sich schon damals wachsende Beliebtheit erfreut hat und Dougal natürlich auch gerne mehr als Single Malt verkauft hätte. Auch wenn Single Malt damals nicht so beliebt war wie heute, damals wurde viel eher der besser trinkbare Blend bevorzugt. Nichtsdestotrotz war Lafroy immer schon was Eigenständiges und was Besonderes und Charakteristisches und das konnte man als Single Malt Whisky trotzdem ganz gut verkaufen. Trotz dieser Probleme und Schwierigkeiten, und es hat hier und da ein bisschen gezwickt, ist man aber bei dieser Geschäftsbeziehung zwischen Lagavulin und Lafroy erstmal geblieben. Bis 1877 Dougal stirbt und seine beiden Schwestern, Mrs. William Hunter und Catherine Johnston, die Brennerei übernehmen. Kurz darauf stößt dann auch noch jemand Drittes hinzu, nämlich ein Neffe der Familie, ein gewisser Ian Hunter, der das Familiengeschäft mit unterstützen will. Und die neue Brennereiführung, also die Schwestern und vor allem Ian Hunter, sind der Meinung, dass diese Geschäftsbeziehung zwischen Lagavulin und Lafroy, beziehungsweise zwischen Mackie und Co. und Lafroy, nicht mehr tragbar ist und sie kündigen die Zusammenarbeit. Jetzt hat Mackie und Co. aber ein Riesenproblem, denn Lafroy ist immer noch der Hauptbestandteil ihres sehr beliebten Whitehorse Whiskys und ohne Lafroy kein Whitehorse und ohne Whitehorse kein Umsatz. Also passiert, was passieren muss. Der Nachbarschaftsstreit eskaliert noch weiter und man geht vor Gericht. Und nach langen Gerichtsverhandlungen geht 1907 Lafroy als Sieger aus diesem Streit hervor. Peter Mackie, der zu dem Zeitpunkt die Führung der Firma von seinem Vater übernommen hat, ist von dem Ausgang des Gerichtsverfahrens natürlich überhaupt nicht begeistert. Und er greift zu Mitteln, die sehr bald zu den Water Wars von Islay führen werden. Was genau heißt das? Peter Mackie macht sich nämlich an der Quelle von Lafroy zu schaffen und lenkt diese um, sodass die Brennerei keinen Wasserzufluss mehr hat. Und man muss jetzt kein Whisky-Brennprofi sein, um zu verstehen, dass so eine Brennerei ohne Wasser kein Whisky machen kann. Natürlich kann man sagen, naja, dann kann ja Lafroy einfach wieder zu seiner Quelle hingehen und diese Ablenkung oder Umlenkung, die der Peter da gemacht hat, rückgängig machen. Aber es geht ja ums Prinzip. Kann ja nicht sein, dass der sich da einfach an deren Quelle zu schaffen macht und damit auch noch davonkommt. Also geht es wieder vor Gericht und diesmal verklagt eben Lafroy, Mackie und Co. Und auch hier muss man jetzt wieder kein Profi sein, um zu erkennen, dass Peter Mackie natürlich nicht im Recht gehandelt hat und vom Gericht verurteilt wird, den Grundzustand dieser Quelle wiederherzustellen. Dem kommt er natürlich nach, aber hat jetzt endgültig von dieser Lafroy-Nummer die Nase komplett gestrichen voll. Und was macht man, wenn der offene Krieg nicht funktioniert? Genau, man geht in den Kalten Krieg, in den Guerillakrieg oder wie auch immer. Und genau das macht Peter. Er sagt nämlich, gut, wenn Lafroy nicht mehr mit mir zusammenarbeiten will, dann baue ich mir einfach selber mein Laphroaig. Das heißt, er wirbt den damaligen Brennmeister von Laphroaig ab und gründet 1908 mit der Malt Mill Distillery ein Laphroaig auf dem Boden von Lagavulin. Und das ist wirklich wortwörtlich gemeint. Er hat nämlich den Brennmeister von Laphroaig abgeworben und hat mit ihm zusammen eine exakte Kopie des Brennhauses von Laphroaig auf dem Boden von Lagavulin nachgebaut. Kessel, Brennblasen, Leitungen, Schrauben, keine Ahnung, alles genau so wie beim Nachbarn, dass man auch genau den gleichen Spirit bekommt, wie drüben die Laphroaigs den machen können. Und natürlich kann man so einfach nicht den Whisky von einer anderen Brennerei kopieren. Dafür gibt es viel zu viel kleine Feinheiten, die so einen Geschmack und einen Charakter von dem Whisky beeinflussen. Aber offensichtlich war es close enough, denn es hat gereicht, um weiterhin den White Horse zu produzieren und damit Laphroaig weiter unter Druck zu setzen, weil man sie offensichtlich jetzt nicht mehr gebraucht hat und es einen zusätzlichen Konkurrenten auf der Insel gegeben hat. Und damit müssen wir an der Stelle einen kleinen Exkurs machen, denn die Malt Mill Distillery ist nicht einfach nur irgendeine Mikro-Distillery, die von so einem durchgeknallten, jähzornigen Geschäftsinhaber gebaut wurde, sondern, das ist sie, aber sie ist auch noch zusätzlich sowas wie das Bernsteinzimmer der Whisky-Welt. Denn diese sagenumwobene Mini-Brennerei, denn es war wirklich nur das Brennhaus, also die Brennblasen, die exakt von Laphroaig kopiert wurden, die Mash-Tuns und so weiter, die hat man von Lagavulin genutzt. Die gab es immerhin bis 1960. Und nach 1960, als diese Brennerei dann zugemacht wurde, ist das komplette Equipment wieder in Lagavulin zurückgegangen. Auch hier muss man wieder dazu sagen, das sind keine Größen, die wir heute kennen, sondern das waren wirklich zwei relativ kleine Brennblasen. Das Spannende an dieser Malt Mill Distillery ist zum einen natürlich die Fehde zwischen diesen zwei großen Whiskyhäusern, also Lagavulin und Laphroaig, und zum anderen, dass sie eben 1960 zugemacht wurde, abgerissen wurde und die heute nicht mehr existiert und es auch von dieser Brennerei keinen einzigen Tropfen Whisky mehr gibt. Denkt man. Denn immer wieder kommt es dazu, dass hier und da irgendeine Flasche auftaucht, die wohl dieser Malt Mill Brennerei entstammen und für die dann auf Auktionen horrende Preise geboten werden und für die dann Wissenschaftler herangezogen werden, die erkennen müssen, kann das wirklich ein Malt Mill sein oder nicht. Und 2012 gab es dann einen Sensationsfund, denn man fand eine sehr alt anmutende Flasche mit einem sehr alten Wachskorken, auf der handschriftlich auf sehr altem Papier stand Malt Mill 1962 und die wurde in der Nähe von Lagavulin gefunden. Und diese Flasche, die steht heute hinter Panzerglas bei Lagavulin und ist offiziell die letzte noch übrige Flasche von Malt Mill. Allerdings ist man sich auch hier nicht ganz sicher, ob das wirklich ein Malt Mill Whisky ist, weil Lagavulin auch bis 1962-63, obwohl also die offizielle Malt Mill Distillery schon lange zu und abgerissen war, immer noch ihre Whiskys aber mit Malt Mill zum Teil gelabelt und verkauft haben. Man weiß also nicht, ist es jetzt ein originaler Malt Mill oder ist es nur ein 2-3 Jahre später als Malt Mill gelabelter Lagavulin. Nichtsdestotrotz steht diese Flasche hinter Panzerglas und ist so ein bisschen was wie die Mona Lisa. Das heißt, wenn man irgendwie nach Eila geht, dann gehen ganz viele, ist das eine Touristenattraktion, sich diese Flasche da hinter Panzerglas mal anzugucken. Außerdem gibt es aber auch noch 4 Miniaturen. Miniaturen, das sind diese kleinen 0,2er Flaschen. Also wir kennen die vielleicht vom Unterberg oder vom Feigling oder so, diese Klopfergrößen. Und diese Miniaturen, die gibt es zum Teil auch von Whiskyflaschen zum Probieren oder wie auch immer. Und es gibt online einen sehr schönen Bericht von jemandem, der eingeladen wurde, um eine von diesen Miniaturen zu probieren. Und der liest sich wirklich wie ein Krimi oder wie so ein Indiana Jones Film, bei dem man verfolgt, wo das herkommt, wer das in den Händen hatte, an wen irgendwann mal eine Flasche weitergegeben wurde und dann wurde die gestreckt und dann war irgendwie ein Pub in Bowmore involviert und das ist alles sehr, sehr spannend, würde an der Stelle aber wirklich ausnahmsweise mal wirklich zu weit führen. Wer aber an diese Geschichte interessiert ist, der kann die sehr gerne nachlesen. Ich packe den Link zu diesem Bericht mal mit unten in die Shownotes rein. Und mit dieser spannenden Geschichte möchte ich die erste Teilfolge mal beenden. Wer möchte, kann die sich ja jetzt mal durchlesen und dann irgendwie direkt in die zweite Folge übergehen. Wer nicht, der springt einfach direkt zur nächsten Folge oder nimmt sich Zeit bis nächste Woche oder wie auch immer. In der nächsten Folge geht es natürlich dann darum, ob und wie die Brennerei ihren Streit mit Lagavulin beilegen kann und wie Laphroaig als kleine Inselbrennerei zu einer der meistverkauftesten und bekanntesten Whisky-Marken der Welt avanciert. Und wie immer gilt, wenn ihr genug davon habt, immer nur zuzuhören und mal was probieren wollt, dann kommt einfach zu einem meiner Tastings. Wann und wo die stattfinden, findet ihr im Internet unter www.wefreedram.com und auf Facebook und Instagram. Folgt mir gerne, teilt mich gerne. Wir hören uns bei der nächsten Folge von WeFreeDramcast. Bis dahin sage ich Tschüss, Ciao und Sláinte.